ARD Sounds.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Ja, herzlich willkommen. Wie schön, das ist ja noch lauter als letztes Jahr. Wahnsinn. Wir haben es letztes Jahr zweimal gemacht, da waren wir in Köln und hier in Frankfurt, genau an diesem Ort, an dem wir heute sind. Schönes, großes Ambiente. Und weil das so schön war und weil wir dieses Jahr 5 Jahre Tourfunk feiern, haben wir gesagt, legen wir noch einen drauf. Wir starten unsere Tour sozusagen hier in Frankfurt im posierenden Herbst des Radsports am 1. Mai. Und haben noch 2 weitere Auftritte, das habt ihr schon wahrscheinlich schon gehört, in Erfurt und in Laichingen und dann im August wahrscheinlich auch noch einen. Da dürfen wir auch noch nicht viel verraten, aber das wird auch richtig gut. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr heute da seid. Was für ein schöner Tag. Wir haben tolle Gäste und wir starten am besten mal mit einem, der heute am glücklichsten von allen ist. Er ist der sportliche Leiter dieses Rennens, hat einen deutschen Sieger gesehen, kein Sturz und strahlt wie immer. Fabian Wegmann, meine Damen und Herren. Du warst sehr prominent im Bild als sportlicher Leiter, logischerweise, aber hinterher einer der ersten Gratulanten von Georg Zimmermann. Du bist ja der Neutralität verpflichtet. Hüpft dein Herz dann trotzdem auch ein bisschen schneller bei solchen Ergebnissen?
Ja, wenn so ein geiler Typ gewinnt, dann vor allen Dingen. Ich habe mich sehr gefreut. Also ich habe immer noch Gänsehaut und ich war den Tränen nah. Ohne Scheiß. Ja.
Du warst den Tränen nah?
Ja, oder, wirklich. Oder? Ja. Ja, nein, ich hatte mich einfach... total gefreut. Ich durfte ja damals auch den 2. Platz von ihm bei der Tour de France mit Florian Nass zusammen kommentieren und da muss ich immer noch dran denken. Peyo Bilbao war nämlich, ja. Der war damals, hat gewonnen. Und
auch dabei heute davon.
Der war heute nämlich auch dabei und ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein, das passt alles nicht. Das war einfach schön.
Ja. Das war schön. Wie hast du denn eigentlich den sportlichen Verlauf da in deinem Auto so im Blick? Wie hast du den Überblick, was gerade abgeht?
Ja gut, die größte Zeit war ich eigentlich hinter der Spitzengruppe und somit habe ich eigentlich alles gesehen und höre natürlich den Tourfunk oder den Radio...
Tourfunk hörst du eh.
So, ja. Nochmal ganz langsam.
Während des Rennens hörst du den Tourfunk.
Das Radio Tour höre ich auch. Und dann, ich bin in Kontakt mit der Jury und weiß immer ganz genau, wir haben 2 Motorräder, die uns die Zeiten auch geben. Ich weiß immer ganz genau, was im Rennen abgeht. Auf den letzten 3 Kilometer ziehe ich dann aber vor, dass ich dann mit dem Wagen parke und dann auch ins Ziel komme. Hab dann natürlich mein Handy an und sehe dann auch, das Live-Bild. Mhm. Aber das ist ja so ein bisschen verzögert auch. Und dann bin ich ganz schnell nach vorne gerannt und ich wusste, okay, als ich rausgegangen bin aus dem Wagen, hatten die noch 5 Sekunden. Und es war noch 2 Kilometer oder so, ja, ungefähr. Und dann dachte ich, ja, das wird eng.
War es ja auch.
War sehr eng und dann bin ich nach vorne gerannt und dann habe ich nur gehört, Georg, Georg, Georg. Ja. Und dann dachte ich, das ist aber noch ganz schön weit weg, weil dann habe ich die Ziellinie gesehen. Georg, 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 Georg. Und dann habe ich noch gesehen, wie er die Arme hochgerissen hat.
Da hast du also HR-Fernsehen geguckt heute und den Mann gehört, den du ja im Sommer auch ein paar Wochen begleiten darfst und mit dem du damals auch den 2. Platz von Georg Zimmermann live kommentiert hast bei der Tour. Hier ist die Stimme des deutschen Radsports, hier ist Florian Nass.
Danke. Ja, danke schön.
Großen Dank an euch beiden, an dich auch, Flo, dass ihr nach so einem mega langen Tag hier abends noch zu uns kommt. Das ist ja nicht selbstverständlich. Wir haben den Tag mal telefoniert. Da habe ich sie gefragt, und bist du schon im Stress? Du hast gesagt, den Stress kenne ich eigentlich nicht, aber es ist natürlich viel. Und trotzdem, wie geht's dir denn am Ende eines so langen Tages? Ich glaube, um 11.40 Uhr habt ihr angefangen zu übertragen im hessischen Rundfunk, im Fernsehen. Und du hast ja quasi fast 6 Stunden durchgesabbelt.
Durchgesabbelt ist ein sehr schöner Begriff, gefällt mir ausgezeichnet. Nee, es fällt viel ab. Ja, und es steckt ja auch eine Menge Vorbereitung rein. Für mich ist das mehr als ein Radrennen. Es ist meine Heimatstadt. Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen. Wir versuchen im gesamten Team, das ganze Ding natürlich aufzubereiten, Kultur mit reinzubringen, Geschichten am Rande der Strecke zu entdecken. Es ist irgendwann auch nicht mehr so leicht. Ich begleite das Rennen seit 1991. Ich habe eine ganze Menge da erlebt. Aber deine Eingangsfrage, wie geht's dir danach? Ja, man freut sich dann irgendwann auf das Feierabendbier. Das wird auch noch kommen, ja. Das habe ich noch nicht. Aber es war ein toller Tag. Es ist ja gar keine Frage, auch mit dem Sieger.
Ich habe jetzt gesabbelt gesagt, glaube ich, in Hessen sagt man gebabbelt, oder?
Genau, gebabbelt.
Ja, ja, siehst du. Und wir müssen aber, wir sind ganz transparent, 1. Mai abends, der Hessische Rundfunk ist natürlich ein großes Thema heute im Radsport. Flo muss gleich einmal kurz weg, der hat nämlich eine Live-Schalte ins Fernsehen des Hessischen Rundfunks. Ich glaube, da drüben macht ihr es irgendwo da draußen.
Ja, ja. 19:36 Uhr. Ja.
Also wundert euch nicht, wenn er mal kurz aufsteht gleich, er ist dann live im Fernsehen, während wir hier weiterquatschen, dass ihr schon mal wisst, was dann hier gleich passiert. Flo ist unser Kommentator im Fernsehen und wir haben auch eine Stimme im Radio, der genauso lange schon dabei ist, aber heute mal als Zuschauer an der Strecke war. Hier ist Holger Gerska. Holger, wir standen so 10, vielleicht nicht mal 10 Meter hinter der Ziellinie, haben auch gesehen, wie Georg Zimmermann dann leicht verzögert die Arme hochgerissen hat. Wie war das für dich, heute mal ein Rennen so zu verfolgen, ohne auf die Uhr gucken zu müssen, wann bin ich bei welchem Sender, wann muss ich jetzt die Zielreportage anbieten? Du warst einfach nur Zuschauer.
Ganz nett, kann man sich dran gewöhnen.
Ja.
Ich fürchte, es kommt noch ein bisschen anders wieder im Juli. Aber war toll, weil letztlich mit Kopfhörern haben wir ja diese unmittelbaren Geräusche und den Jubel haben wir ja so nicht, ne? Auch in der Anfahrt. Und als dann derjenige, den wahrscheinlich alle erkannt haben, hier mit seinem Trikot gewonnen hat, war schon sehr speziell. Ich hatte auch so ein bisschen ein Déjà-vu. Ich dachte, die Bilder hätte ich schon mal gesehen, weil jemand mit Lotto, deutschem Meistertrikot und so, wie er gesprintet ist und so, wie sein Gesicht aussah, dachte die André Greipel wäre wieder da. Wirklich, also es sieht echt so aus, so von der Art, wie er gesprintet ist. Also wirklich, war ein toller Nachmittag, auch so.
Ja, und einer fehlt noch in der Runde, den kennt ihr auch alle aus dem Tourfunk. Jedes Jahr im Sommer bei der Tour sprechen wir jeden Tag über das, was wichtig war, was wichtig wird. Und er ist auch von Beginn an dabei, seit Jahrzehnten im Radsport als Journalist tätig. Er ist unser Mann von Sportschau.de mit den schnellen Fingern. Michael Ostermann!
Vielen Dank. Danke.
Und er hat mir verraten, da war ich ganz überrascht, Michael, du hast ja auch unzählige Radrennen gesehen, aber Frankfurt war dein erstes Mal heute.
Ich bin zum ersten Mal in Frankfurt beim Rennen. Eine große, also wirklich ganz toll, dass das geklappt hat endlich mal. Aber es ist so, ich war jahrelang freier Journalist für die ARD. Und Frankfurt ist der Hessische Rundfunk. Und dann macht das die Online-Redaktion hier vom HR. Völlig zu Recht. Warum muss einer aus Köln hier ankommen? Und ich habe halt für den WDR gearbeitet. Insofern war der 1. Mai immer tabu für mich. Und ja, freue mich sehr, dass ich heute hier beim Tourfunk dabei sein kann, beim Rennen dabei sein konnte und danach nicht noch eine Rennanalyse schreiben muss, wie sonst immer.
Macht ja auch mal Spaß. Also das sind die Gesichter des Tourfunks. Ist jetzt jemand sehr enttäuscht? Geht, ne? Ja, komm, setzen wir uns mal. Also wir sind noch nicht ganz vollzählig. Ein Gast kommt noch, hat uns gerade geschrieben, ist so, weiß nicht, ein paar Minütchen unterwegs, aber ist auf dem Weg hierher. Ohne zu viel zu verraten, das wird, glaube ich, ganz gut. Flo, um nochmal auf das Rennen von heute zu kommen, ein deutscher Sieger. Ist ja jetzt nicht das erste Mal, haben wir alle schon gehabt. Einer sitzt übrigens auch draußen im Hof hier.
Yep, ja,
und neben mir auch. Ja. John Degenkolb ist draußen, aber sehr privat heute. Fabian Wegmann hat auch schon gewonnen hier. Ich glaube, Pascal Ackermann zuletzt 2019. Macht das dann noch mehr Spaß, als es ohnehin schon?
Gut, es entscheidet sich ja irgendwie auf den letzten 40 ja. Metern. Von daher, die Vorahnung ist schwierig. Mhm. Und ich habe ja mit Rick Zabel heute kommentiert und wir waren nicht bei ihm, was die Favoritenrolle angeht. Aber was natürlich wahnsinnig Spaß gemacht hat, dann auch in der Analyse, waren die letzten 400 Meter. Grüneburg, Weg raus, der ist an Position 9 oder 10 und fährt, glaube ich, 40 Meter an denen vorbei. Es ist natürlich ein eher untypischer Sprint. Da waren ja nicht alle Sprinter, logischerweise. Aber wie er das gemacht hat, war mega. Und das hat riesen Spaß gemacht, das dann auch später noch zu kommentieren. Aber der Moment, also ich wurde laut. Ich glaube, es hat auch ein bisschen gezerrt über den Sender. Das macht aber gar nichts. Sport lebt von Emotionen. Wir reden nicht über Atomphysik, sondern wir reden über Freude. Und das hat den ganzen Tag Freude gemacht. Aber dieser Moment war besonders und das wird auch bleiben.
Wir haben das ja auch fast analysiert das Rennen. Wir standen direkt an so einer Leinwand, konnten das ganz gut sehen. Michael, du warst ja bei Holger und mir auch da im Zielauslauf. Das war schon beeindruckend. Also wir hatten zwischendurch den Eindruck, jetzt ist er platt, jetzt kann er nicht mehr. Und von hinten kam das Feld und am Ende zieht er einen vorbei.
Ja, und eigentlich war es total clever, ne? Also er hat die letzten 2 Kilometer, hatte man immer das Gefühl, okay, er kann nicht mehr, er hängt hinten in der Gruppe und hat sich auch mal umgeguckt, die kamen von hinten. Und da hat er, glaube ich, auch die Kraft für diesen enormen Sprint gespart. Tom Pidcock, der ja eigentlich aus meiner Sicht der favorisierte Mann in dieser Gruppe war, ist zu früh losgefahren, war dann ein bisschen eingebaut noch hinterher und Georg hat diese Linie gefunden und hat das sehr, sehr gut gemacht auf den letzten, ja, ich würde sagen 2,5 Kilometern sogar schon, weil er da ganz gut sich taktisch 1A verhalten hat für so ein Finale. Also es war wirklich à la Bonheur.
Ja, und Georg Zimmermann ist ja einer, an dem, glaube ich, jedes Jahr sehr viele Radsportfans in Deutschland große Freude haben. Erstmal wegen seiner Fahrweise ist immer irgendwie unbekümmert und hast immer das Gefühl, der hat einfach Bock, was zu probieren. Und dann ist auch noch ein guter Typ, der gibt witzige, originelle Interviews. Also er kann völlig abgekämpft vor dir stehen und du kriegst trotzdem 2,30 mit guten, originellen Aussagen. Du hast eben schon gesagt, der Richtige hat gewonnen. Wie sehr, also warum freut es sich besonders für ihn, so besonders Fabian?
Weil er einfach, das Rennen liegt ihm einfach, ne? Und auch die Ardennen-Klassiker haben ihm gelegen. Der war jetzt in Lüttich 31. Das sieht erstmal so auf dem Papier nach nicht so viel aus. Aber ich habe ihn lange Zeit immer vorne gesehen und da waren schon nur noch die echten Granaten da. Und dann da habe ich schon gesehen, dass er auch gut drauf ist. Aber klar, wenn so ein Pogacar und die ganzen Granaten da am Start stehen, dann ist auch irgendwie, die teilen das unter sich aus, beziehungsweise der eine macht's. Ich weiß gar nicht, hat er heute schon wieder gewonnen?
Vierter.
Ach gut, ja, dann völlige Enttäuschung. Hat doch mal ein anderer gewonnen.
Tour de Romandie.
Das ist einfach, also es ist ja wirklich schwierig, ne? Tour de Romandie, genau, 2 Etappen hat Pogacar jetzt schon wieder gewonnen. Und wenn der am Start steht, dann bleibt einem eigentlich nur oder den nur das andere. Und da gibt's ja noch ein paar andere. Und für einen Fahrer wie er ist jetzt, er ist ein super Rennfahrer. Also er hat extrem klasse, er kann sich durchbeißen und kann auch wenn er mal wieder abgehängt ist, kommt er wieder vorne ran und kann dann auch noch ein Rennen gewinnen. Also der kann sich wirklich durchbeißen. Aber es gibt nicht so viele Rennen, wo ein Fahrer mit seiner Qualität noch ein Rennen gewinnen kann. Und deswegen hat es mich einfach so gefreut.
Ja, es ist eine Seltenheitswert, den es auf jeden Fall hat. Wir haben letzte Woche nach Lüttich mit Maximilian Schachmann gesprochen, Holger. Und er wirkte fast ein bisschen frustriert, weil er sagte, wir haben heute Morgen hier Gespräche geführt, wie gehen wir es am besten an, Positionierung am Berg. Und wenn du dann im Rennen bist, merkst du, ey, das ist eh alles total egal, weil entweder du bist vorne oder nicht. Und die machen eh, was sie wollen. Das muss wahnsinnig frustrierend sein. Insofern ist es ja schon besonders, wenn mal einer gewinnt, der es normalerweise nicht so oft schafft oder ja sehr selten sogar.
Ja, wir haben gerade mal überlegt, die deutschen Sieger von, das ist ein Worldtour-Rennen hier in Frankfurt, die deutschen Sieger von so Eintagesrennen über Rundfahrten, hat Maximilian Schachmann natürlich eine Menge zu erzählen, da hat Preznitzer 2-mal gewonnen, aber ansonsten ist da nicht so viel seit 20 Jahren. Marius Meyerhofer in Australien bei dem Kettle Evans Ocean Race, das ist aber dann auch mit hier nicht zu vergleichen. Also das ist nicht irgendein Rennen, was er gewonnen hat und wenn man sich auch anschaut, wo die Sieger inzwischen herkommen von den World Tour Rennen, dann ist es überschaubar, auch was die Mannschaften angeht. Also auch für seine Mannschaft ist das ein Riesending, hier zu gewinnen, einen World Tour, einen Tagessieg zu holen. Das hilft allen. Das hilft Art 1 ihm selber natürlich für sein eigenes Renommee. Es hilft dem Team in Richtung Weltrangliste. Es hilft dem deutschen Radsport, als das eins der beiden wichtigsten deutschen Rennen, was wir haben, neben den Star Classics in Hamburg zu gewinnen. Das ist eine Strahlkraft. Das in der Deutschlandtour hätten wir gerne mal wieder einen deutschen Sieger gehabt. Das ist auch Nils Polit gelungen. Und dann ist es das aber auch schon für die Jahre, dass das wieder gab. Und natürlich auch für den deutschen Radsport. Insofern gibt Punkte für die Weltrangliste. Vielleicht gibt es eine größere Mannschaft bei der WM in diesem Jahr. Denn es läppert sich ja. Ne? Es gibt ja schon viele gute Rennen. Florian Lippowitz, Georg Steinhauser als Dritter bei Paris-Nizza. Max Kanter, der eine Etappe bei Paris-Nizza gewonnen hat. Also das Jahr ist für den deutschen Radsport richtig gut bisher. Für die Männer, Frauen natürlich alles überragend, mit Franziska Koch in Roubaix. Und jetzt so ein Heimsieg bei dem Rennen, wo am ersten Mal alle hingucken, das können wir nicht, werden wir auch heute Abend nicht kleinreden müssen.
Nee, wollen wir gar nicht. Im Gegenteil, wir wollen es sogar größer machen noch. Fabian, du bist ja bei uns Experte in der ARD, bei der Tour. Tippst du gerade bei unserem Gast eigentlich noch, denn er kommt gleich? Ja, du guckst in die Statistiken, ne? Aber hier bist du ja als sportlicher Leiter und hast ja nochmal eine andere Funktion. Wie zufrieden seid ihr denn mit dem heutigen Tag? Mal abgesehen vom sportlichen Ausgang. Also wenn ich mal das Wetter angucke, das wird ja auch nicht immer so gut sein am 1. Mai.
Doch.
Das liegt daran, dass er 1970 noch nicht geboren war. Da war nämlich Schnee am Feldberg. Ja.
Also mein erstes Rennen als Mitorganisator habe ich ja 2017 auf dem Moped gemacht. Und da waren 2 Grad und Schneeregen auf dem Feldberg. Also gibt es ab und zu, aber habe ich gesagt, seitdem möchten wir nicht mehr haben. Und jetzt geht das auch.
So geht das so einfach.
Ja, es geht mit viel Will. Ja. Nein, alles gut. Wir sind super zufrieden. Vor allen Dingen erstmal, das habe ich auch im Vorfeld auch schon gesagt, wann bin ich zufrieden mit so einem Rennen, wenn alle heil ins Ziel kommen. So, und wir hatten heute ich habe keinen vorne mitgekriegt. Wir hatten ein paar Defekte, aber es gab keinen größeren Sturz. Und das ist erstmal, dann ist für mich so ein Rennen, ein Siegerwitz gibt's immer. So, und manchmal freut man sich mehr, manchmal weniger, aber das ist erstmal, dann bin ich halt froh, wenn so ein Rennen so gut über die Bühne gelaufen ist.
Ja, ich glaube, es war insgesamt. Ich glaube, es war insgesamt einfach wirklich ein schöner Tag. Das machen die in Frankfurt immer gut, ne? Auch mit diesem großen Erlebnispark für Familien und Kinder. Also da war echt eine Menge los, das Wetter dazu.
Genau, also das spielt natürlich auch immer eine Rolle. Also wenn so ein gutes Wetter ist, dann sind die Straßen nicht so glatt und dann läuft das auch runter. Aber trotzdem zeigt das, wenig Stürze, haben wir gute Arbeit gemacht.
Ja, ich kriege gerade ein Signal von meinem Kollegen Steffen Gahr, der da vorne am Eingang steht. Unser Gast ist da. Und jetzt möchte ich, dass ihr alle hier im Saal nochmal eine Schippe drauflegt, weil, meine Damen und Herren, hier ist der Sieger von Frankfurt, Georg Zimmermann. Herzlichen Glückwunsch.
Danke für den tollen Empfang schon mal.
Ja, also für uns ist keiner aufgestanden, das kann ich dir schon mal sagen. Es gab gerade Standing Ovations, konntet ihr gerade gar nicht sehen natürlich, aber hier standen fast alle. Ja, herzlichen Glückwunsch, zieh mal deine Jacke erst aus, es war ein warmer Tag. Bist du jetzt hier, darfst du noch fahren eigentlich oder wie bist du hergekommen?
Er zieht seine Jacke aus.
Jetzt sitzt er sich hin, jetzt nimmt er das Mikro in die Hand.
So, jetzt.
Durftest du selber noch fahren oder bist du gefahren worden? Oder?
Ich bin gelaufen.
Ist gelaufen, okay.
Ist ja nicht so weit.
Guck mal, da knallt schon der Sektkorken oder was war das? Prost. Ja, Mensch, herzlichen Glückwunsch. Wie geht's dir denn jetzt? Was haben wir jetzt kurz nach 19 Uhr, also gut 2,5 Stunden nach Rennende. Wie geht's dir? Hast du das alles schon so verarbeiten können, was da heute passiert ist?
Ja, mir geht's sehr gut. Die Freude ist unfassbar groß und der größte Erfolg meiner Karriere, glaube ich, kann man schon sagen. An den Ort, wo ich schon so oft hergekommen bin, schon als Nachwuchsfahrer vor vielen Jahren, das erste Mal mit 14 oder 13 Jahren war ich hier das erste Mal und habe das eigentlich kein Jahr ausgelassen. Und habe hier viel mitgemacht, ein Jahr wegen der Bombendrohung abgesagt worden. Da war ich da ein Jahr im 2017, erinnere ich mich, im strömenden Regen.
Wir hatten das Thema gerade, da warst du noch nicht da, da hat Fabian mir von berichtet.
Ja. Lass ich auf dem Moped hier.
Nein. Dann jedes Jahr jetzt da gewesen, auch als Radprofi. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es kein Rennen gibt, oder ich auf jeden Fall gibt es kein Rennen, an dem ich öfter teilgenommen habe als hier. Und von daher ist es jetzt umso schöner, hier meinen größten Erfolg meiner Karriere zu feiern.
Und fühlt es sich. Fühlt es sich so schön an, wie du es dir vorgestellt hast?
Ich habe es mir ehrlich gesagt gar nicht vorgestellt, von daher. Als Radprofi ist Erfolg und Misserfolg so nah beieinander, dass man eigentlich nicht immer, oder ich habe das aufgehört, immer von irgendwas zu träumen und immer mir zu hohe Erwartungen an mich selber zu machen und immer dem nächsten großen Ding hinterher zu jagen, sondern jetzt bin ich eher so von der Mentalität, dass ich halt mein Bestes gebe im Training, mein Bestes gebe im Wettkampf und zu 90% geht irgendwas verschutt und irgendwie man hat einen Blattfuß, man wird abgehängt, man es kann so bei so einem Radrennen über 250 Kilometer passiert eben normalerweise mehr Sachen schief, als das richtig laufen, und von daher muss man jeden Erfolg umso mehr sich drüber freuen und es einfach mal genießen, wenn mal alles klappt.
Aber du glaubst ja schon da dran, oder? Ja, also, ja. Dass du schaffst. Also, jetzt, ja, klar, nicht träumen,
aber so ein, zweimal im Jahr klappt es immer, und die anderen 70 Mal im Jahr ist halt immer wieder irgendwas. Und die 70 Mal darf man dann halt nicht die Flinte ins Korn werfen oder schlechte Laune haben oder irgendwie.
Genau, aber du denkst ja schon, dass du das schaffst. Also, du hast ja schon Selbstbewusstsein und sagst, Pitcock kann ich auch mal schlagen.
Ja, also, das war. Also. Ich weiß, dass ich viel erreichen kann, wenn alles zusammenkommt, aber wie gesagt, auf 200 irgendwas Kilometern kann immer so viel, oder ist der Normalfall, dass irgendwas schief geht, von daher, ja.
Ja, und wir haben vor ein paar Wochen, als wir angefangen haben, diesen Auftritt zu planen, haben wir gedacht, wen nehmen wir denn dazu? Und dann hatten wir die Idee, ja, nehmen wir doch am besten den Sieger dazu. Ja, dann fragen wir doch Georg Zimmermann, und dann hat das auch funktioniert. Stimmt nicht, oder?
Ich weiß nicht.
Ich glaube, so war das ungefähr. Also,
so ähnlich
jedenfalls. Ja, wir haben natürlich, als du eben schon noch unterwegs warst, Georg, darüber gesprochen, wie unglaublich auch der Zielsprint von dir war, weil du ja kurz vor Ziel noch relativ weit hinten warst im Feld. War das genau der Plan? Hinten ein bisschen Luft holen, ein bisschen rausnehmen, um dann an allen vorbeizuziehen?
Ja, das war tatsächlich der Plan. Also die Zielgerade war Rückenwind, und von daher war oft, wenn so kleinere Gruppen sprinten, fällt so 500, 600, 700 Meter vor Ziel nochmal das Tempo ein bisschen ab, weil die erste Position eigentlich jetzt nicht die beste ist. Und von daher, wenn man letzter Mann ist, ist man der Einzige, der agieren kann, weil alle, die weiter vorne sind, müssen immer zurückschauen, und wird man eingebaut, wer fängt an zu sprinten, wie ist die Lage, und wenn du hinten als letzter Mann drauf sitzt, hast du das Zepter in der Hand und bist Herr deiner Dinge, weil du nicht eingebaut werden kannst. Und von daher sind wir dann um die Linkskurve rumgefahren, und dann schlägt, ich glaube, Michael Wallgren gutes Tempo an, und ich dachte mir so, vielleicht war das doch nicht die beste Taktik, weil alles auf einmal fahren wir halt dann recht schnell diese Zielgerade lang, was ich so nicht erwartet habe. Und dann gehen so die Meter runter, so 600 Meter ist ja die Kurve, dann 500 Meter bin ich noch letzter und recht weit hinten.
Georg, 400 Entschuldigung, ich muss dich unterbrechen. Guck mal, da ist ein Kollege, der schlägt schon die Hände über dem Kopf zusammen. Du musst jetzt live ins Fernsehen.
Alles klar.
Wir halten den Platz für dich warm und vertiefen das gleich wieder. Florian Nass ist schon unterwegs, habe ich euch schon erzählt. Der muss gleich
live ins Fernsehen. Wir waren bei 400 Meter stehen geblieben.
Ja, genau. Guck mal, da ist die Kamera, da kannst du rüberlaufen. Ja, oder hier so, genau.
Das haben wir alles so geplant, oder?
Ja, es ist echt super. Wir sind live, ist doch herrlich.
Ja. Guck mal, aber, jetzt. Also dürfen wir jetzt überhaupt.
Wir dürfen weiterreden, wir dürfen noch ein bisschen Quatsch erzählen.
Aber so, ja, aber so
wollen wir ein Lied anstimmen
also,
oder so?
Wir hatten Georg schon letzte Woche angefragt.
Und ja, wirklich, das ist ja genau.
Also, das wollte ich nur mal klarstellen. Ja. Der letzte Woche zugesagt. Und das Erste, was er gesagt hat, als er mich gesehen hat, als er gedreht hat, hat er gesagt: Da habt ihr euch ja den richtigen für heute Abend geholt.
Nee, also das wollte ich damit genau. Wir haben ihn nicht erst heute spontan, Mensch, jetzt könntest du ja auch zu uns kommen, sondern wir haben uns ganz bewusst für ihn entschieden, weil er ja einfach unabhängig vom Ergebnis einfach ein guter Typ ist, und wir wussten, mit dem kannst du mal quatschen, und das macht ja auch Spaß.
Ich wusste ja, dass er gewinnt.
Ja. So, jetzt sind die beiden da hinten im Live im Fernsehen. Also wenn ihr jetzt mal ins Fernsehen wollt, könnt ihr alle einmal. Nee. Dann lass uns doch mal über das Frühjahr allgemein sprechen, bevor wir dann gleich wieder in die Tiefe gehen mit Georg Zimmermann. Bei 400 Meter steigen wir wieder ein. Holger, jetzt der 1. Mai ist ja auch immer so ein bisschen der Abschluss des Frühjahrsklassikers. Was ist dir denn besonders hängen geblieben?
Ja, dass Tadej Pogacar nicht alles gewinnt. Letztlich war Paris-Roubaix von den ganz großen Rennen, um jetzt mit den Klassikern zu beginnen, das Dramatischste. Also von Anfang an mit all den Defekten, mit diesen irren Wendungen. Also ein Rennen, was wirklich nicht langweilig wurde und was ganz, ganz früh schon eröffnet wurde. Und dass er es eben mal nicht gewonnen hat, ist auch nicht schlecht. Ad 1 bleibt die Spannung, er wird nächstes Jahr es wieder probieren. Denn dann hätte dem Radsport ja das Szenario in Anführung gedroht, dass er in diesem Jahr mal einfach alles gewinnt. Also die 5 Monumente, die Weltmeisterschaft und die Tour, möglicherweise auch noch die Vuelta, ist jetzt nichts, was jetzt, ist schön, dass er es noch nicht geschafft hat, er hat noch Ziele. Und deswegen ist das, was so hängen geblieben ist. Und das, was ich schon mal angedeutet habe, während wir aus unserer deutschen Brille früher, John Degenkolb, der da draußen sitzt, beispielsweise ja Milan Sanremo gewonnen hat, aber eben auch Paris-Roubaix, haben wir immer sehr auf die Frühjahrsklassiker geschaut. Und das, was da im Baskenland war und die Tour de Romandie und die Katalonien-Rundfahrt, ja, das sind so Vorbereitungsrennen. Aber inzwischen ist da regelmäßig ein Deutscher auf dem Podium. Und zwar auch verschiedene. Mit Georg Steinhaus, ich habe das schon gesagt, Florian Lipowitz beendet jetzt nahezu jedes World Tour Rennen auf dem Podium. Nicht nur nahezu, sondern er hat es seit der Tour de France immer geschafft und liegt ja auch Platz 2 jetzt wieder in der Schweiz. Das ist schon richtig, richtig gut. Ne? Also, und das ist das andere, was von diesem Frühjahr hängen bleibt. Schaut auch mal auf die World Tour Rundfahrten, die es da im Süden Europas gibt in der Zeit.
Michael, was hat dich besonders beeindruckt?
Ja, also Paris-Roubaix müssen wir nicht drüber sprechen, hat Holger gesagt.
Und zwar beide Rennen, ne?
Beide Rennen, ja. Natürlich, sowieso. Und ja, der Aufstieg von Paul Sexas, der jetzt in Lüttich, ein englischsprachiges Magazin hat gesagt, er ist zur Sonne geflogen und nicht verbrannt. Also er hat lange mit Pogacar mitgehalten und ich glaube, Pogacar sagt nicht umsonst, bin froh, dass ich jetzt nochmal gewonnen habe, bevor der alle zerstört. Der ist 19. Mhm. Bin sehr gespannt, wir werden da vielleicht später nochmal genauer drauf eingehen, ob er dieses Jahr die Tour fährt, ob sie das tatsächlich wagen mit ihm schon in Frankreich. Mit der großen Hoffnung jetzt, dass da endlich einer ist, der diese lange Durststrecke, jahrzehntelange Durststrecke für die Franzosen beenden kann. Ob sie ihm das schon zutrauen, dass er diesen Hype, der da entstehen wird, dass er den verkraftet. Aber den fand ich total beeindruckend. Der Sieg beim Flash-Wallon, überragend. Und ich fand ehrlich gesagt, Milan Sanremo, das ist immer so, also es ist schön Samstagnachmittag, irgendwann schläft man so ein bisschen auf der Couch ein. Und dann kommt Cipressa und Poggio und dann ist man hellwach. Und da fand ich Pogacar einfach beeindruckend in dem Sprint gegen Pidcock. Das war wirklich auch großartig. Der kann eben alles. Und wenn man zum Beispiel auf der zweiten Etappe jetzt von der Romandie-Rundfahrt gesehen hat, wie er da auch den Sprint gewinnt. Ja, also sowas, glaube ich, ja. Also ich habe noch Bilder von Eddy Merckx in seiner aktiven Zeit gesehen, weil ich jetzt schon so alt bin, aber da war ich ein Kind. Und dass es so einen Fahrer gibt, der so umfassend Rennen gewinnen kann, das ist schon auch irgendwie faszinierend. Auch wenn, das hat Holger auch beschrieben, die Gefahr ist, dass es irgendwann, wenn der am Start steht, man denkt, und so war es aber bei Eddy Merckx ja auch, dass man dann denkt, okay, gewinnt da auch nochmal jemand anders oder geben alle dann schon auf und hoffen, er kommt, also hat ja gesagt, Milan Sanremo fährt er jetzt wahrscheinlich nicht mehr, wenn wahrscheinlich alle innerlich gejubelt haben.
Focaccia essen.
Gibt's bitte?
Focaccia will er nur noch essen.
Ja, genau. Das kann er ja machen, das stört die anderen wahrscheinlich weniger.
Focaccia.
Ja, also das waren so die Highlights aus meiner Sicht.
Ja, aber guck mal, was der Pogacar kann, das kann Zimmermann auch gegen Pidcock im Sprint gewinnen. Also
Ja. Also ich traue Georg auch zu, dass er bei Lanzo Remo gewinnt. Ne? Ja. Also.
Wo ist er denn eigentlich? Flo ist wieder zurück. Wo hast du Georg gelassen?
Ich weiß es nicht genau.
Der macht noch eine kleine Pause.
Auch ein Frankfurt-Sieger muss mal um die Ecke. Was wollten die Kollegen so wissen im Fernsehen?
Wie war's so? Und das ist auch eine sehr berechtigte Frage. Ja. Es gibt ja auch so eine Frage im Fernsehen, die wird immer so an den Pranger gestellt. Wie fühlst du dich? Ja, weil das interessiert uns doch genau. Ja, man kann es vielleicht ein bisschen anders formulieren, nämlich so. Ja, aber eigentlich willst du doch wissen, wie sieht's bei jemandem drin aus? Mhm. Ging auch so, ich sollte ein kleines Ranking aufstellen, was mir das als Kommentator bedeutet. Und habe gesagt, das gehört schon weit oben rein. Habe aber auch gesagt, dass mich natürlich der 2011er-Sieg von John Degenkolb definitiv nicht verlassen wird, weil das natürlich der Beginn einer großen Karriere war und das so zu wissen, die Genese damals beim Sieg von John, dass Jens Zemke ihn damals gesagt hat, fahr dieses Rennen, das wirst du gewinnen. Ja, übrigens heute der sportliche Leiter von Tom Pidcock, hat nicht ganz gereicht diesmal, egal. Aber das so mitzuerleben damals, 2011 war besonders, aber das heute auch, weil man mit ihm auch hoffentlich wiederhole ich jetzt nicht, was ihr gerade besprochen habt, weil man es ihnen so gönnt.
Ja.
Ja, und du hast das vorhin schon mal angesprochen, wie die Art und Weise ist, nicht nur des Radfahrens von ihm, sondern auch wie er Interviews gibt.
Ja.
Es reicht eigentlich, wenn du ihm 3 Fragen stellst, dann sind die 10 Minuten voll. Und das ist das Tolle. Bei Emanuel Buchmann, der auch super nett ist, brauchst du halt 40 Fragen für die 3 Minuten. Das hat aber was mit dem Charakter zu tun. Ja. Und das hat nichts damit zu tun, dass der eine netter ist als der andere. Sie sind halt einfach sehr unterschiedlich. Wenn dann bei der Sportschau so langsam die Zeit abläuft, denkst du...
Keine Warte.
Aber eben war das Timing super.
Super.
Ich sehe ihn immer noch nicht. Kollege hat trotzdem geschwitzt.
Wir warten weiter auf Georg Zimmermann. Flo, wir waren gerade dabei stehen geblieben. Ist er irgendwo?
Da, durch die Tür.
Dopingkontrolle. Ah, ja. Dopingkontrolle, ja. Wir waren gerade dabei, als du weg warst, haben wir angefangen darüber zu sprechen, über das Frühjahr, was so besonders beeindruckend und hängen geblieben war. Holger hat gesagt, dass Pogacar doch nicht alles gewinnen kann. Michael hat über Paul Sexas gesprochen, über den wir gleich nochmal in die Tiefe gehen werden. Gibt es darüber hinaus irgendwas, was dir wirklich besonders hängen geblieben ist aus diesem Klassiker-Frühjahr?
Ja, ein Name, der eben schon gefallen ist. Ich durfte ja mit Fabi gemeinsam Paris-Roubaix, ich glaube 7 Stunden, haben wir hier der Mikro geklemmt. Und dann das Ende mit Franziska Koch, das hat mich sehr berührt. Ich kommentiere ja auch jetzt seit geraumer Zeit die Tour de France der Frauen. Mit Hanka zusammen oder mit Clara Koppenburg. Dieser Sport hat das verdient. Wir reden nicht über Frauenradsport. Der Frauensport hat das verdient, dass wir ihn endlich stärker wahrnehmen. Das liegt auch an uns medial. Und das dann zu sehen, wie Franziska Koch, in welcher Art und Weise sie das gewonnen hat, das fand ich überragend. Das ist tatsächlich für mich das Highlight des Frühjahrs.
Ja, kann ich voll nachvollziehen. Für dich, Fabian?
Ja, das war großartig von Franziska. Also bis heute war das Highlight. Nein, es ist ja immer schwer zu sagen irgendwie, oder welcher Sieg war irgendwie der schönste. Es ist alles schön, aber das war wirklich schon sehr großartig. Gerade
Georg Zimmermann, meine Damen und Herren.
Da ist er. So, 400 Meter.
Bringen den Satz gerne noch zu Ende, kurz.
400, nein, alles gut. Nein, man hat ja seine Highlights und heute war es für mich ein Highlight, aber was Flo auch schon gesagt hat, wenn man selber da aktiv dabei ist und Rennen kommentiert oder auch mitgeschaltet, ist man natürlich noch viel mehr drin, als wenn man sich das Rennen einfach anguckt.
Georg, 400 Meter.
Genau.
390.
Es ist immer noch nicht viel passiert. Ich bin immer noch recht weit hinten. Ne? Und ich warte immer noch, dass die anderen langsamer werden. Und dann, ich weiß noch, bei dem 300-Meter-Schild dachte ich, jetzt aber muss ich echt mal die Beine in die Hand nehmen. Und dann werden die tatsächlich langsamer, so bei 320 Meter, so wie ich es eigentlich gleich nach der Kurve erhofft hatte. Und dann sprinte ich los, der Pello Bilbao fährt noch ein bisschen nach rechts rüber, dass ich so einen Moment Angst hatte, dass er halt mir keinen Platz zwischen ihm und der Bande lässt. Aber dann kann ich mich dann noch schnell genug an ihm vorbei, an ihm vorbeikommen. Und dann so, ich glaube 150 Meter würde ich schätzen vor Ziel, war ich an allen vorbei und drehe einfach so fest in die Pedalen, wie ich kann und hoffe, dass niemand mehr von hinten ankommt. Und es ist niemand mehr von hinten gekommen. Und dann irgendwann kommt die Ziellinie und dann, hatte ich das Rennen gewonnen.
Klingt manchmal so einfach. Habt ihr immer im Blick in solchen Situationen, wie weit es noch bis zum Ziel ist? Also ihr seht es natürlich irgendwo schon, aber ihr müsst euch ja auf alles andere konzentrieren. Helfen die Schilder rechts und links oder wie orientiert ihr euch dann?
Die Schilder auf jeden Fall und auf dem Tacho habe ich es auch stehen. Also ich lade mir meistens die Strecke auf dem Tacho, dann sieht man da auch bei Abfahrten und Kreuzungen, wo es hingeht. Und muss nicht nur blind den anderen hinterherfahren, sondern ist tendenziell eher immer einen Schritt voraus, wenn einem der Tacho halt schon verrät, dass in 500 Metern ein Abzweig kommt. Aber jetzt im Finale orientiere ich mich mehr. Eigentlich hier kenne ich es eh gut genug, da brauche ich jetzt auch keine Tafeln mehr am Straßenrand. Aber normalerweise an den Tafeln und hier an den anderen 15 Mal, wo ich hier schon mitgefahren bin.
Bist du heute vorher zweimal vorbeigefahren?
Es war auch nicht nur heute, sondern es ist immer mega laut und auch für jeden Fahrer ist es laut. Aber Wie sehr nimmst du das wahr in so einem Finale bei einem deutschen Rennen, wenn links und rechts die Leute gegen die Banden kloppen?
Ja, und also, man, da muss man wirklich sagen, Deutschland hat nicht so wahnsinnig viele Rennen, aber bei jedem Rennen sind so unglaublich viele Leute da. Wirklich, was mir letztes Jahr bei der Deutschlandtour von der letzten Etappe in Halle an der Saal, glaube ich, war das. Da waren mehr Leute als bei jeder Tour de France Präsentation. Das war unglaublich. Die hatten da so einen Marktplatz, der, was weiß ich, viele Fußballfelder groß ist, und der war einfach randvoll mit Leuten. Also sowas gibt's in wirklich keinem anderen Land, dass so viele Leute zum Zuschauen kommen. Das ist wirklich beeindruckend.
Fabian nickt neben mir die ganze Zeit.
Ja, das war beeindruckend.
Du siehst also es ja auch selber, ne? Also
ja, ich meine, du planst ja auch mit, ne? Ja. Und man hat dann immer, wenn man so diesen riesen Marktplatz, den wir dort hatten, das ist immer so, ja, sonntags morgens kriegst du den jetzt voll oder nicht. Und selbst wenn dann da 1000 Leute sind, dann ist das recht viel für sonntags morgens. Aber wenn du so einen ganz großen Platz hast, sieht das sehr wenig aus. Und ich weiß noch, da bin ich auch ins Rathaus rein, habe von oben ein Foto gemacht. Es waren einfach nur Menschen. Das war einfach nur voll. Das war schon... Habe ich auch so empfunden.
Ich habe irgendwann mal ein Interview von dir gelesen in diesem Frühjahr. Du wünschst dir so sehr, dass du einmal ein Rennen in diesem deutschen Meistertrikot gewinnst, dass du dieses Bild hast, wie du im Meistertrikot die Arme hochreißt oder nach links und rechts ausfährst. Jetzt hast du es. Wird das irgendwo hängen bei dir dann? Kennst du jemanden, der dir das groß ausdrucken kann?
Oh, ich mache das schon. Alles.
Habe ich jetzt so konkret noch nicht geplant. Ist ja jetzt auch erst seit 3 Stunden aktuell. Von daher...
Aber das Foto gibt's, glaube ich, schon, würde ich behaupten.
Ja, vielleicht hat jemand abgedrückt.
Du hast voriges Jahr nach dem deutschen Meistertitel gesagt, Bucketlist, da war Frankfurt aber nicht drauf, Eschborn Frankfurt. Bucketlist, deutsche Meisterschaft, Olympiateilnahme und Tour de France Etappensieg. Da ist ja gar nichts abgehakt worden.
Nee, damals.
Oder setzt das hier eins von denen?
Ja, das sind 3 Sachen, die habe ich schon mal in einem Zeitungsartikel als U17-Fahrer, ohne zu wissen, wie schwer und wie hart und was da alles auf einen zukommt, habe ich das irgendwie schon mal gesagt. Und der hat dann bei meiner Oma, die mittlerweile leider verstorben ist, die hat das eingerahmt und das hing in ihrem Gang oder ja im Treppenhaus, und bin ich halt die letzten Jahre oft dran vorbeigegangen und habe halt immer wieder dieses Zitat gelesen, und daher kommt es, dass ich das mal so blauäugig als U17-Fahrer der lokalen Presse erzählt habe.
Das ist aber doch realistisch, oder? Also ja. Olympiateilnahme halte ich jetzt absolut für realistisch, und eine Tour-Etappe zu gewinnen aus so einer Konstellation wie heute.
Ja, das ist der Plan.
Ja.
Peyo Bilbao war jetzt auch nur Vierter und der hört, glaube ich, auch auf, ne? Ende des,
oder? Das war der damals...
Einer weniger.
Genau.
Ja, Tour de France, sehen wir dich...
Das war Peyo Bilbao, das war der damals...
Ja, haben wir aber vorhin schon erzählt auch.
Ah ja, okay. Ja,
du warst noch nicht da, oder? Wo warst du?
Vielleicht früher.
Tour de France, sehen wir dich dieses Jahr wahrscheinlich schon, nehme ich an?
Ja.
Ist das safe oder... Ja. Ja. Musst du noch Argumente liefern, außer diesen Sieg in Frankfurt?
Ja, heute war ein gutes Argument. Ja. Und nein, es kann immer irgendwas dazwischen kommen. Ja, wie gesagt, ja, wenn noch die Dauphiné-Rundfahrt hat, 8 Etappen, 8 Möglichkeiten, sich auf die Nase zu legen.
Fabian klopft dir aus Holz.
Ja, also wer normalerweise, oder wenn alles passt, fahre ich, und wenn was dazwischen kommt, nicht.
Ja, ja, das erschließt sich mir. Du bist ja in einem Team, das fusioniert war aus 2 Mannschaften. Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor, wenn da zwei Welten aufeinanderprallen, ist natürlich Quatsch. Beides belgische Teams, ähnliche Mentalität wahrscheinlich, und wahrscheinlich werdet ihr euch auf dem Niveau auch alle gar nicht so großartig unterscheiden. Und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es nicht ganz leicht ist und nicht ganz geräuschlos ist, wenn da 2 Mannschaften zu einer zusammengepackt werden. Wie war denn der Prozess für dich persönlich und wie läuft's jetzt so im ersten halben Jahr?
Ja, das hat mein Chef auch rausgefunden, dass das gar nicht so einfach ist, wie er dachte. Das hat recht lang bis November, Dezember gedauert, dass das alles halbwegs organisiert war. Von daher musste man da sich letzten Herbst in der Offseason ein bisschen gedulden, ne, wie das alles konkret aussieht. Und Ja, waren dann viele neue Gesichter, als ich im Dezember ins Trainingslager gefahren bin. Und aber was ich sagen muss, ist, dass von den Betreuern her wirklich richtig gutes Know-how da von der Lotto-Seite vorhanden war. Und dass aus meiner Perspektive das schon, was sportliche Leitung, Ernährungsexperten, Trainer und so weiter, war das schon ein echter Schritt nach vorne. Da haben wir jetzt wirklich Fachwissen im Team, was wir davor nicht hatten.
Und jetzt hast du erstmal frei, ist das richtig?
Ja, genau. Ja,
was machst du so?
Mal durchschnaufen.
Radfahren.
Nee, ist, 5-6 Tage nehme ich. Eigentlich, ich glaube, 6 Tage waren geplant. Vielleicht gibt es jetzt noch einen 7. Und dann machen wir nochmal eine Woche einen lockeren Trainings-Restart. Und dann geht's beginnt am 16. Mai die Tour de France-Vorbereitung in Spanien.
Und aber nichts tun heißt nicht wirklich nichts tun, sondern ein bisschen weniger als sonst, oder?
Ja, nee, 5-6 Tage will ich schon nichts.
Also gar nichts. Du sitzt auch nicht auf dem Rad.
Vielleicht.
Genau das
meinte ich. Vielleicht kratzt Katrin mal mit der Hufe und will eine Ausfahrt machen oder ja. Ja. Irgendjemand nötigt einen ab und zu mal einzuklicken, auch wenn es eigentlich gerade keine Not tut. Von daher, ich würde sagen, 2-3 Mal wird es wahrscheinlich doch darauf hinauslaufen, dass ich nochmal die Radhose im Überstreif.
Und gezielte Tourvorbereitung, wie sieht die aus? Also wirklich einfach Höhentrainingslager, Kilometerbolzen oder was macht ihr dann? Das ist ja schon noch ein längerer Zeitraum bis zum Tourstart dann auch.
Naja, das geht jetzt am 16. los. 3 Wochen lang sind wir in Sierra Nevada, das ist bei Granada in Südspanien, oben auf dem Berg, auf 2300 Meter. Ich war noch nicht dort, aber was ich die letzten Jahre gehört habe, ist, dass da halt jedes Profiteam sich die Klinke in die Hand gibt dort um die Zeit, weil das der beste Ort für die Vorbereitung ist und dass man halt da schon mal ein bisschen auskundschaften kann, wer da noch im Juli bei der Tour dabei sein wird und wer schnell den Berg zurück zum Hotel hochfahren kann.
Wirst ja nicht allein sein.
Naja. Und dann trainieren wir da 3 Wochen gut. Dann gibt es noch die Generalprobe, das Kriterium du Dauphiné. Dort reise ich dann direkt aus dem Höhentrainingslager an. Also das wird auch wieder ein langer Block. Das sind dann 3 Wochen Trainingslager plus 8 Etappen Rundfahrt mit 2 Tagen vorher da sein und einen Tag Reisetag nach Hause, dann wird es, glaube ich, über einen Monat werden, dass ich wieder unterwegs bin. Und ja, dann von dem Kriterium du Dauphiné sind es, glaube ich, oder sind es 2 Wochen bis zur deutschen Meisterschaft und von der deutschen Meisterschaft nochmal 5-6 Tage, bis die Tour de France losgeht. Und das heißt, da habe ich nochmal kurz Zeit durchzuschnaufen, auch viel zu trainieren, aber halt nochmal ein bisschen zu Hause den Kopf frei zu bekommen. Und ja, dann geht die Tour de France wieder los.
Klingt nach einem ganz guten Plan, weil du sagtest, du wirst dann vielleicht in der Sierra Nevada auch schon mal sehen, wer vielleicht noch so schnell die Berge hochfahren kann. Der Name fiel eben schon einmal, als du live im Fernsehen warst, Paul Sexas. Glaubst du, dass er dabei sein wird bei der Tour?
Ja, das ist... gibt es nicht viel zu glauben. Das ist halt irgendwie eine Entscheidung, die er, sein Agent und das Team gemeinsam treffen muss. Vielleicht, meiner Meinung nach, ist es so, ich würde ihm fast raten, das einfach auszuprobieren, weil es kann immer so viel passieren und jetzt hat er einfach das Momentum, ist da, es geht alles in die richtige Richtung. Es kann so schnell das nächste neue Supertalent aufploppen, es kann so schnell wieder irgendwas dazwischen kommen. Also wenn man in Topform ist, muss man die nutzen und muss man halt die Gegebenheiten nutzen. Also er hat jetzt tolle Radrennen gewonnen, ein Flash Wallon ist ein schönes Radrennen, eine Baskenland-Rundfahrt ist eine tolle Geschichte, aber jetzt hat er einfach auf jeden Fall die Möglichkeit, aufs Podium zu fahren und auch eine realistische Außenseiterchance, die Tour de France zu gewinnen. Und so eine Chance würde ich mir nicht entgehen lassen.
Ja, du hast ihn erlebt an der Mauer von Huy, da ist er allen davon geflogen. Er hat in Lüttich, da warst du auch. Also Michael hat eben einen englischen Kollegen zitiert mit den Worten, er ist Richtung Sonne geflogen, aber nicht verglüht. Also die ganze Welt staunt über ihn. Wie ist es denn eigentlich für dich als Kollege, als Konkurrent auf der Straße, auf dem Rad zu sitzen und zu sehen, da ist einer mit 19, der fährt hier alles in Grund und Boden?
Ja, ich habe ihn nicht nur auf der Straße jetzt kennengelernt, sondern auch die Woche in Belgien waren wir im gemeinsamen Hotel untergebracht. Von daher haben wir uns da auf dem Flur oft begegnet und ich kann nur sagen, dass er wirklich super diszipliniert auch ist. Also nach einem Eintagesrennen habe ich mich jetzt noch nie auf dem Hometrainer danach ausgefahren, sondern normalerweise hat man da halt 2-3 Tage Zeit durchzuschnaufen und dann hat man sich schon wieder regeneriert. Aber auch als er den Flash Wallon gewonnen hat, habe ich ihn kurz darauf schon wieder auf dem Hometrainer strampeln sehen. Dann in dem Hotel habe ich ihn die ganze Woche nur in so Kompressionsstrümpfen rumlaufen sehen. Also der macht eben ja, auf jede kleinste Feinheit achtet er und ich glaube, so ein Mindset braucht man einfach, wenn man Tadej Paroli bilden will und scheint ja ganz gut zu klappen.
Wie ist er denn so? Hast du ihn auch persönlich ein bisschen kennenlernen können? Habt ihr mal geschnackt?
Kurz im Aufzug, aber wie lange ist eine Aufzugsfahrt? 20 Sekunden?
Also. Kommt drauf an. Gibt es viele Komponenten. Schneller Aufzug, hohes Haus, weiß man nicht.
So hoch sind die da nicht.
Nee, okay. Flo, also man muss ja gar nicht fragen, was kommt auf die Radsportwelt zu, weil der Komet ist ja schon eingeschlagen. Aber welche Auswirkungen wird das haben in den nächsten Jahren? Dieser Mann, der jetzt schon gefühlt der Einzige ist, der Tadej Pogacar das Wasser reichen könnte.
Ja, eben, er wird es bereichern. Und wir reden ja so häufig über einen Begriff, der mir früher fremd war, bin ein älterer Mensch. Storytelling, genau so funktioniert es. Ja? Du kannst eine Geschichte erzählen, du kannst ihn begleiten, du versuchst das nachzuvollziehen. Auch für uns in der Vorbereitung ist das natürlich spannend. In der ARD haben wir ja sehr viele Zuschauer, die sonst den Radsport nicht so verfolgen. Das heißt, die Geschichte über ihn zu erzählen, das ist der Herausforderer. Auch am Abend, wenn wir beispielsweise im Hotel sind, mit den Franzosen dann zu reden. Was erwartet ihr von diesem Menschen? Der soll jetzt alles retten, was seit Bernard Hinault kam? Das ist natürlich Wahnsinn. Ja, die Menschen in Frankreich reicht es ja völlig, ihre Tour de France zu haben. Die brauchen keinen Tour de France-Sieger. Sie genießen das auch so. Aber man ahnt, was es ihm bedeuten würde, wenn es denn da so weit kommt. Und deshalb, ich bin voll bei dir. Natürlich wird uns das alle bewegen, ob man das jetzt taktisch richtig finden mag. Und Bernard Hinault hat sich ja selbst auch dazu schon geäußert. Lasst ihn noch mal ein Jahr. Ich würde mich sehr freuen, diese Geschichte gemeinsam mit Fabi zu erzählen und mit Michael Antwerpes. Für uns wäre es eine tolle Geschichte, so eine Herausforderung zu haben. Und natürlich, dass es nicht ganz so erwartbar ist. Vielleicht ist es genau dieser Spannungsbogen, dieser Spannungsmoment, den wir unbedingt brauchen.
Ja, ich gehöre ja immer zur Fraktion Skepsis, ne? Also ich finde, der ist 19, der ist noch nie eine 3-Wochen-Rundfahrt gefahren, der weiß nicht, was das mit seinem Körper macht, das können die auch noch nicht wissen und ihn gleich in das Feuer da zu schicken, weil natürlich wird ganz Frankreich erwarten, dass er da performt und wenn das in irgendeiner Form schief geht, ich weiß nicht, wie stabil er ist, ich kenne den nicht persönlich, aber er ist eben erst 19, ein junger Mann, der noch viele, viele Jahre vor sich hat, wenn es gut geht. Warum nicht erstmal die Vuelta, 3 Wochen die Belastung, wo die Aufmerksamkeit nicht ganz so groß ist und ihn im nächsten Jahr zur Tour de France schicken? Ich glaube, Bernard Hinault hat es ähnlich gemacht. Der ist auch nicht, haben auch alle, als er ganz jung war, gesagt, der muss jetzt zur Tour de France und haben sie noch ein Jahr gewartet. Und das hat sich ausgezahlt, wie wir wissen. Und ich glaube, dass gerade auch in einem medialen Umfeld, was ja anders ist als in den 80ern, muss man da, glaube ich, vorsichtig sein. Ich weiß allerdings auch, und das ist vielleicht das Argument dafür, dass man es doch macht, dass die Nachwuchsarbeit heutzutage natürlich auch viel, viel professioneller ist. Das heißt, diese jungen Wunderkinder, also ne, Pogacar war 22, das war in den 80ern auch undenkbar, dass so ein junger Mensch irgendwie bei der Tour ganz vorne landet. Das kann natürlich sein, dass sein Körper da besser drauf vorbereitet ist, weil die Nachwuchsarbeit eben schon professioneller ist. Aber das Drumherum, und wir kennen das alle, die Tour de France ist eben halt, also der Rummel, der da herrscht, wir erleben das ja jedes Jahr, der ist so enorm. Und wenn dann noch ein Franzose sozusagen jetzt als Pogacars Herausforderer schon gehandelt wird. Ja, wir vergessen ja immer, dass Jonas Vingegaard vielleicht auch noch mitfahren will.
Isaac Del Toro auch noch.
Isaac Del Toro fährt auch noch mit und dann gibt es ja auch noch Florian Lipowitz, der im letzten Jahr aufs Podium gefahren ist. Oscar Onley ist dieses Jahr noch nicht so richtig in Form. Da glaube ich nicht daran, dass der irgendwie eine große Rolle spielt.
Evenepoel. Ja.
Und dann steht da dieser 19-Jährige und soll jetzt Pogacar Herausforderer sein. Und das wird die Erwartung sein. Also das wird die Erwartung sein nach dem Frühjahr. Und ob man ihm damit einen Gefallen tut. Also ich bin sehr gespannt, wie sie sich entscheiden.
Das ist ein interessantes Thema. Ich hatte ja heute Rick Zabel am Mikrofon mit dabei als Co-Kommentator. Und wir waren auch stellenweise bei diesem Thema und hat gesagt, wie viele Fahrer diese U23-Klasse, in der ja viele sehr lange mitgefahren sind, jetzt schon überspringen. Es hat sich, also er sagt nicht, es ist nicht obsolet geworden, weil es nämlich sehr schade ist, dass U23-Rennen in Frankfurt nicht stattgefunden hat. Das ist ein Verlust, ein großer Verlust für den Nachwuchsbereich. Aber er sagt, viele überspringen das halt schon, auch in diesem jungen Alter. Die Skepsis ist natürlich völlig angebracht.
Ja. Aber er könnte, wenn er
hoffentlich fährt, darf er mitreden.
Wenn er wirklich fährt, und er bleibt dabei, fährt er 7-mal ums weiße Trikot, weil er noch in 7 Jahren in der Nachwuchsklasse ist.
Das muss man dringend absenken.
Dann. Ja, also ich, umgekehrt, wenn man Egan Bernal fragt, der das Ding ja auch gewonnen hat in so jungem Alter und der danach nie wieder die Chance hatte, der würde natürlich sofort sagen, ja klar, der muss die Chance, wer weiß, was nächstes Jahr ist. Ich glaube auch, dass die Entscheidung möglicherweise auch über seine sportliche Zukunft gefällt wird, denn er ist ja noch ein Jahr zwar unter Vertrag bei seiner französischen Mannschaft, die übrigens gut betucht ist. Das ist jetzt kein Team, das sich den nicht leisten könnte. Aber er ist halt durch diese französischen Steuergesetze um 2 Millionen teurer, weil das Team eben entsprechende Abgaben hat. Und deswegen er plant, in die Schweiz umzuziehen vom Amtssitz her. Das wäre eine Lösung, um ihm das zu ermöglichen, was er will in Sachen Finanzen. Und dann sähe es vielleicht ein bisschen anders aus. Also jetzt mal ganz krass gesagt, wenn er nächstes Jahr, wenn jetzt schon klar ist, dass sie ihn nicht halten können und er nächstes Jahr so im Vertrag, also praktisch schon in seinem letzten Vertragsjahr wechselt, dann muss man ihn nicht schonen. Wofür? Das kann einem dann egal sein. Dann könnte höchstens das Management sagen, also jetzt mal nicht. Und deswegen glaube ich eigentlich, dass man es probieren wird. Und letztlich, ehrlich gesagt, ja, die Vuelta ist er dann vielleicht einmal gefahren. Da könnte er übrigens auch auf der De Pogacar treffen in diesem Jahr. Das ist dann vielleicht eine Erfahrung, die man so gesammelt hat. Aber ist dann nächstes Jahr 20, da, zwischen 19 und 20, um sich in dieses französische Fegefeuer zu begeben. Sie müssen ihn dann abschirmen. Sie müssen ihn Tour und Bus und weg. Es wird dann kein Interview machen. Marathon und so weiter geben können, das werden sie schon im Griff haben. Also ich bin auch auf dem Trip, wenn du die Chance hast und bist halt 19 und dann mal los.
Aber erstmal muss er zum Bus kommen. Du weißt, was da hinterm Ziel los ist.
Ja, es gibt
also, wie gesagt, es gibt auch Argumente dafür.
Aber es das wird mit 20 eins, nicht anders sein. Ne? Es wäre jetzt was anderes, wenn er in seiner Mannschaft so einen ähnlich starken hätte, wenn er jetzt schon bei UAE wäre und er würde an der Seite von Pogacar fahren, wie das jetzt bei Isaac de Toro der Fall sein wird. Dann hätte er Windschatten, dann wäre er sportlich, wäre er zum einen erstmal völlig ohne Druck, das macht eben schon der andere und der nimmt auch ein bisschen was in Sachen Medienarbeit weg. Das hat er natürlich absolut nicht. Im Gegenteil, der mit am meisten Erfahrung hat mit all den Dingen, ist ja Felix Gall aus der Mannschaft, der fährt eben Giro und Vuelta, der wird bei der Tour gar nicht sein. Und Ben O'Connor fährt, glaube ich, auch den Giro. Das ist vielleicht nicht so glücklich für den Moment, lässt sich vielleicht sogar noch ändern, aber ja, aber trotzdem würde ich sagen, hey, los.
Ja, was Georg ja auch sagte, also erstmal für ihn, ich bin jetzt in der Superform, warum soll ich noch warten? Und auch das Team, also warum sollen sie den besten Fahrer, einen der weltbesten Fahrer zu Hause lassen? Aber klar, es gibt immer Pro und Contra, aber es zieht ja auch inzwischen große Kreise in Frankreich. Angeblich hat sich Emmanuel Macron schon eingeschaltet, um dafür zu sorgen, dass er bitte bei einem französischen Team bleiben soll. Fabian, du hast ja von uns, glaube ich, ganz gute Drähte auch nach Frankfurt, nach Frankreich, kriegst ein bisschen mit, wie da so die Stimmung ist. Wie groß ist denn der Hype da um Paul Sexas?
Ja, der schon genauso, also größer als hier, auf jeden Fall, keine Frage. Ja, ich habe gestern mit ein paar gesprochen und die sagen, also sie glauben, dass er fahren wird. Dass er einfach nichts sagt jetzt, muss er auch nicht, braucht er nicht, sonst wird das Thema nur noch größer. Aber es ist eh schon groß, also da braucht man gar nicht drüber, ob der jetzt fährt und du hast gerade gesagt, oder ob mit 20 fährt, ist immer noch super jung, da wird sich gar nichts dran ändern. Und wenn er die Tour gewinnen will, dann muss er sich dem auch stellen und irgendwann sich da hinstellen. Und diesen Trubel, der wird auch in 5 Jahren nicht weg sein, wenn er genauso fährt. Also das, entweder schafft er das oder schafft er das nicht.
Und es ist schwierig, in die Glaskugel zu gucken, weiß ich, es kann wahnsinnig viel passieren. Große Talente sind schon zurückgefallen, weil sie schwere Stürze hatten. Das wollen wir natürlich alles nicht hoffen, aber so kann passieren. Aber mal davon ausgehen, dass er gesund bleibt und weiter gute Rennen fahren kann. Was können wir von ihm erwarten? Was werden wir sehen in den nächsten Jahren?
Dieses Jahr.
Oder dieses Jahr, nee, generell. Also was traust du ihm zu?
Also wir haben jetzt gesehen, er kann Pogacar, der ist ja im Moment der Einzige, der Pogacar annähernd folgen kann. Also Strade Bianche war er schon ein bisschen länger dran. Das waren, glaube ich, irgendwie 3 Minuten. Jetzt hat er aber schon, 20 Kilometer fast geschafft. Und wenn es so weitergeht, dann hat er den bald. Pogacar wird auch irgendwann ist er auch durch. Also der wird nicht bis 40 so fahren, das ist ganz klar. Und da spielt die Zeit auf jeden Fall für Paul Sexas, wenn er so weitermacht. Aber wir haben Pogacar dann auch gesehen, es sah so aus, als wenn Paul Sexas ihm da Paroli bieten kann, hinterher hat er doch 45 Sekunden Vorsprung. Also dann lässt er den Gang stehen und ja, also du kannst vielleicht noch sagen, also ich weiß, wie es sich von früher noch anfühlt, aber das ist einfach, ist immer schwer zu erklären. Ja, der Paul Sexas hängt mit den beiden, die hängen die Weltbesten ab und dann drückt er nochmal einen Knopf runter und fährt nochmal 45 Sekunden raus, was wirklich Welten sind. Mhm. Und deswegen sehe ich das dieses Jahr, wenn er so weiterfährt, nicht, dass Paul Sexas ihn da schlagen kann. Aber momentan sieht er so aus, also gerade bei diesen kürzeren Rennen, dass er auf Platz 2 ist. Aber 3 Wochen ist auch nochmal was anderes. Okay. Aber er muss die Tour irgendwann fahren und er will das ja auch. Also ich meine, das will man ja als Rennfahrer. Man will ja irgendwie gewinnen und wenn man das Gefühl hat, man kann die Besten abhängen, dann muss man das ja auch machen. Also warum soll man denn dann warten?
Ja. Wie siehst du das, Georg? Ist das gut für den Radsport? Weil eben die Aufmerksamkeit da ist, Leute Freude haben an diesen Rennen. Es wird alles immer spektakulärer. Die Rennen werden ja auch schwerer. Ich meine, auch hier in Frankfurt, das war vor ein paar Jahren noch ein Sprinterrennen, sage ich jetzt mal so salopp, aber ist inzwischen ja, also hättest du wahrscheinlich nicht gewonnen vor 10 Jahren, aber durch die neue Strecke und so bieten sich ja ganz andere Möglichkeiten auch für andere Fahrertypen. Also vieles wird spektakulärer und die Fahrer und die Fahrweise eben auch. Wie siehst du das als Beteiligter?
Ja, wir tun unser Bestes, eine gute Show zu liefern und es klappt in letzter Zeit ganz gut, ich glaube. Vor allem, wenn sich da jetzt tatsächlich so ein Zweikampf zwischen Paul Sexas und Tadej Pogacar anbahnen, kann das gut zum Zuschauen werden. Auch hier Lüttich Bastogne Lüttich habe ich mir danach nochmal im Fernsehen angeschaut und es war toll zum Anschauen. Und wenn es bei der Tour de France annähernd in die Richtung geht, denke ich, haben die Zuschauer eine ganz gute Show. Ja.
Aber guck dir in 3 Tagen nochmal Eschborn Frankfurt an. Ich glaube, es war geiler.
Das ist richtig. Holger hat einmal eben schon erwähnt, wir müssen natürlich Jonas Vingegaard nicht vergessen, der jetzt aber erstmal noch den Giro fährt. Er will auch das Double angehen in diesem Jahr. Und weil der Giro ja schon am Freitag beginnt, am 8. Mai, in Bulgarien, 3 Etappen dort, dann geht's rüber nach Italien, nach Süditalien. Vingegaard ist, glaube ich, der haushohe Favorit, kann man, glaube ich, sagen, Holger. Was könnte ihn aufhalten?
Ja, alles, was in Italien in meiner Rolle spielen kann. Ne? Stürze, weil die Straßen nass sind, Regen, Krankheiten, alles schon erlebt. Tadej Pogacar ist gut durchgekommen, als er das gemacht hat vor 2 Jahren. Konnte sogar ein bisschen Kraft sparen, um dann das Double mit der Tour zu vollenden. Vielleicht liegt das jetzt auch im Hintergrund. Man hat das Gefühl, jeden Tag sagt wieder ein anderer Herausforderer ab für Jonas Vingegaard. Also kein Carapaz, kein Almeida und kein Mikel Landa. Es bleiben ein paar von den jungen Wilden, Pellizzari von Red Bull. Ja. Sicherlich in erster Linie zu nennen, aber auch ein paar von den Erfahrenen, die vielleicht die Gelegenheit nutzen werden. Trotzdem, Wismar hat eine riesen Mannschaft mit Arensmann als Helfer, der vorher ja 2 Tour-Etappen gewonnen hat. Also normalerweise sollte es, wenn nichts dazwischen kommt, sollte er das Ding gewinnen. Ist ein ungewöhnlicher Giro mit ganz vielen Chancen für die Sprinter. Vielleicht sogar bis zu 10, wenn es ganz verrückt kommt, mit sehr unterschiedlichen Etappen, mit einer Bergankunft am Blockhaus, was richtig schwer ist nach 250 Kilometern oder knapp 250, aber auch super kurzen Bergetappen, mit einem Zeitfahren von 42 Kilometern flach. Kann mich auch nicht erinnern, wann es das zuletzt bei einer Grand Tour so gegeben hat, aber auch nur diesem einen. Das wird eine interessante Angelegenheit. Mal gucken, wie er das löst, aber der Favorit ist genau der eine.
Ja, durch die Toskana, glaube ich, ne, geht das Zeitfahren, ja, und dann der, ja, große Showdown.
Viareggio. Viareggio.
Ja, und dann in den Dolomiten der große Showdown. Viele Fahrer finden den Giro ja schöner als die Tour, Fabian. Du auch?
da habe ich einen meiner größten Erfolge gefeiert und ja, bin auch immer sehr, sehr gut in Italien gefahren. Lombardei-Rundfahrt mal Dritter, das war schon immer mein Ding. Und eben das Bergtrikot damals, das ist schon eine meiner größten Erfolge. Das ist immer so, gut, ich bin jetzt lange nicht mehr in Italien gefahren, aber früher war es auf jeden Fall so, die Tifosis sind nochmal ein bisschen anders. Es ist das nochmal ein bisschen lockerer, natürlich als die Tour vor allen Dingen auch. Aber ja, mir gefällt Italien schon auch sehr, sehr gut.
Und es ist inzwischen wieder üblich, Flo, dass man als Fahrer sagt, ich kann beides machen. Also Pogacar hat es ja vorgemacht vor 2 Jahren und es ist natürlich auch ein Ausnahmefahrer, aber Vingegaard will es jetzt auch machen. Was hat sich denn verändert die letzten 10, 15 Jahre, dass die Topfahrer wieder das Gefühl bekommen, warum eigentlich nicht?
Würde mich auch interessieren. Das stimmt. Ich kann dir das nicht beantworten. Ich finde es faszinierend natürlich, wenn man so einen Plan verfolgt, wenn er dann auch aufgeht. Ich habe aber auch nichts dagegen, wenn so Pläne nicht aufgehen, nämlich dann, wenn es unberechenbarer bleibt. Ich bin gespannt, wie es ausgeht, aber die Favoritenrolle ist da und die Unterstützung der Mannschaft. Wir haben übrigens heute auch ein paar Fahrer noch gesehen, die ihn dabei unterstützen werden. Heute war die Startliste auch übrigens mit einigen gefüllt, die beim Giro mit dabei sind. Auch Jonas Rutsch wird den Giro fahren. Ich werde ihn bei der Tour de France natürlich vermissen. Ja, ich brauche immer einen Hessen noch dabei, am besten 2. Das finde ich sehr schade, aber natürlich bin ich da total gespannt darauf. Aber ich kann das nicht beantworten, inwieweit sich das... Sicherlich sind die Trainingsumfänge, die ganze Vorbereitung. Es hat sich alles schon extrem verändert. Das wird Georg wahrscheinlich auch sagen können, was Ernährung angeht und so weiter und so fort. Wir sprechen immer von der Professionalisierung, aber es ist fast schon Wahnsinn, in welche Richtung da gearbeitet wird. Ich habe mit John Degenkolb mich mal darüber unterhalten und gesagt, wenn ich jetzt anfangen würde, ich glaube, da hätte ich keinen Bock mehr. Ja, wenn mir jeder sagt, du darfst diesen Brotkrümel essen und das und das und das, da hätte ich keinen Spaß mehr dran. Ich bin froh, dass ich anders groß geworden bin.
Wie geht's dir damit, Georg?
Ja, man muss mit der Zeit gehen. Ich glaube, dass die meisten Fahrer aufhören, nicht, weil sie, oder dass das dass der limitierende Faktor, warum Fahrer aufhören, ist, dass sie irgendwann sagen, boah, jetzt das fange ich nicht mehr an mit Essen abwiegen, boah, das fange ich nicht mehr an mit Aero-Unterhemden und das fange ich nicht mehr an mit irgendwas und eben halt, man muss einfach dem Zahn der Zeit folgen und sich auf alles einlassen, was da auf sich zukommt und dann kann man da nach wie vor den jungen Talenten Parole bieten und ab dem Tag, wo man sagt, boah, jetzt passe ich mich nicht mehr an, sondern mach mein Protokoll, was die letzten 5 Jahre funktioniert hat, einfach weiter. Das ist dann halt der Tag, wo man dann eigentlich den ersten Haken hinter seine Karriere setzen muss.
Ist das mental nicht auch viel, viel anstrengender geworden? Also mir kommt das immer so vor, wir haben in den letzten im letzten Jahr über Pogacar gesprochen, der sehr viel Rennen gefahren ist im Frühjahr, der in Paris saß nach dem Sieg und angedeutet hat, dass nicht viel fehlt zum Burnout. Jonas Vingegaard hat das jetzt auch gesagt, ich musste jetzt mal auch was verändern, deswegen fährt er unter anderem auch den Giro, weil ich Angst hatte, in so einen Burnout zu kommen. Seine Frau hat ja während der Tour für Aufsehen gesorgt mit einem Interview, wo sie gesagt hat, das ist alles viel zu reglementiert und viel zu anstrengend. Du hast beschrieben, du bist jetzt wochenlang in der Sierra Nevada. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht vergnügungssteuerpflichtig da in der Höhe. Also insofern, ich glaube, das ist ein unglaublich mental viel, viel anstrengender, als es vielleicht noch zu Fabians Zeiten war, ohne dass ich das jetzt despektierlich meine. Aber ich glaube, das ist auch, dass man auch vom Kopf her wahrscheinlich ein bisschen müder wird, schneller, oder?
Es gibt da zwei Seiten davon. Die eine Seite ist, dass man halt auf viel mehr achten muss, aber die andere Seite ist auch, dass man viel mehr Support bekommt und halt auch einfach beschissene Situationen vermeidet, wie zum Beispiel so das Unangenehmste, was man haben kann, ist irgendwie einen Hungerast im Rennen zu bekommen und die letzten 2-3 Stunden komplett mit Beinschmerzen, weil da einfach kein Glykogen mehr ist, sich irgendwie den letzten Berg hochzuwuchten. Und jetzt mit den ganzen neuen Protokollen und Ernährungsexperten gibt es das einfach nicht mehr. Ich weiß noch, als ich Profi geworden bin, und bei meiner ersten Vuelta weiß ich noch, dass ich nach jedem Ziel das Sprudelwasser, was mir die Masseure gegeben haben, das hat süßer geschmeckt als jede Limonade, einfach weil ich so ausgedurstet und ausgehungert da oben immer angekommen bin, und das ist jetzt einfach nicht mehr der Fall. Oder wenn die Sturz, die Wundversorgung ist tausendmal besser geworden. Jetzt, während man früher da immer mit den krustigen Schürfwunden rumgefahren ist, haben wir jetzt da jetzt halt irgendwie tausendmal bessere Pflaster, dass das einfach weniger wehtut. Oder gibt's noch, fällt mir jetzt, das waren jetzt die beiden, oder die Reifen, die 20 mm Schlauchreifen auf 9 bar aufgepumpt, kann ich mir jetzt heute nicht mehr vorstellen, wie man das überlebt hat, das 3 Wochen lang am Stück zu machen, und jetzt fahren wir hier einen Zentimeter breiteren Reifen und 5 bar weniger, und ja, halt der Komfort oder die Bremsen sind tausendmal besser geworden, ne? Die halt einfach ja, halt bremsen, wenn es auch nass ist. Und von daher, auf der einen Seite sind halt stressige Sachen dazugekommen, aber auf der anderen Seite sind halt auch Sachen einfach besser geworden.
Ja, du hast ja schon eine ganze Menge beschrieben. Es gibt eine ganz tolle Reihe bei uns im Ersten auf YouTube von der Sportschau, Deine Tour von Marc Drumm, der eben ganz viele Phänomene des Radsports, auch des neuen Radsports beleuchtet. Neues Thema, gerade online gegangen, ist auch das Hitzetraining, an dem du teilgenommen hast, mit Georg Steinhauser und Clara Koppenbock zusammen. Also guck da unbedingt rein, kennt ihr wahrscheinlich eh schon, ne? Deine Tour. Ein ganz tolles Format, wo wir eben aufdröseln, was so ein Luftdruck in den Reifen und so, was das verändern könnte, warum das wichtig geworden ist. Das finde ich ein ganz tolles Format, guckt da unbedingt gerne rein. Jetzt haben wir schon so eine gute Stunde gequatscht, glaube ich. Ich würde sagen, wir machen noch 10 Minuten. Und jetzt will ich mal nicht die schlauen Fragen stellen, sondern ihr vielleicht. Habt ihr Fragen an einen derjenigen, die hier oben auf dem Podium sitzen? Ich drehe mich nochmal um. Hier vorne direkt. Ich komme zu euch. Sag mir ganz kurz, wer du bist, wo du herkommst. Ich halte für dich.
Moin, ich bin Johannes, komme aus Bremen. Und ich würde Georg mal fragen, was war überraschender, der Sieg heute oder dein deutscher Meistertitel?
Eigentlich der Sieg heute, würde ich sagen. Bei der deutschen Meisterschaft habe ich dann im Finale, als wir mit 4-5 Mann unterwegs waren, schon daran geglaubt, dass ich das Rennen gewinnen kann. Und die Kontrahenten kenne ich auch viel besser. Lennart ist ein Jahr älter als ich. Wir fahren schon Rennen gegeneinander seit Ewigkeiten. Felix Engelhardt war schon mein Teamkollege im Nachwuchsteam Tirol. Und da wusste ich, worauf ich mich einlasse. Und jetzt, heute bin ich zum ersten Mal gegen Pidcock gesprintet, der eigentlich als endschneller Mann bekannt ist. Dann war da noch Pello Bilbao, der mir einmal bei der Tour de France schon die Butter vom Brot gezogen hat und auch bei der Deutschlandtour mich schon abgesprintet hat. Und ja, dann Isa Gire war in super guter Form in letzter Zeit. Der kann auch schnell sprinten, also da war ich mir schon bewusst, dass da eine Aufgabe vor mir steht, wenn ich da gewinnen will.
Übrigens, Felix Engelhardt heute 11. geworden, Florian Storck 9. Wollen wir nicht vergessen. Es war ein insgesamt sehr gutes deutsches Ergebnis. Irgendwo habe ich noch einen Finger gesehen, glaube ich von dir, ne? Wer bist du, wo kommst du her?
Ich bin Mika, ich komme aus Marburg. Und meine Frage wäre an die ARD so allgemein von euch. Gibt es irgendwie Ideen oder Anregungen, den Wunsch, dass man auch die Wurde älter und diesen Giro mal überträgt in der Sportschau?
Also ich kann dazu was sagen. Wir haben ja zuletzt Paris-Roubaix übertragen und in der Vergangenheit auch zu Zeiten von Erik Zabel, als es noch Weltcup hieß, haben wir ja viele andere Rennen auch übertragen. Letztendlich waren die Einschaltquoten durchaus enttäuschend. Das muss man leider sagen. Wir versuchen das und man muss es auch, ich habe die Frauen vorhin erwähnt, dass sowas kann peu à peu hochgehen. Wir spüren natürlich schon, dass die Interessenlage sich verändert und dass sie besser wird. Und vor allem geht dann auch rein, wer schaut uns eigentlich zu? Wir haben festgestellt, letztes Jahr bei der Tour de France, dass wir unseren Altersschnitt der Zuschauenden abgesenkt haben. Und zwar um 3 Jahre. Das hört sich nicht viel, das hört sich wenig an. Es ist eine Menge. Und wir haben vor allem auch reingeschaut, wer sind eigentlich diese Jungen? Da sind wir gelandet bei einer Altersklasse 9 bis 14. Also überproportional ist das angestiegen. Das heißt, Kinder interessieren sich für den Radsport. Wenn wir die alle mitnehmen, wenn wir die bekommen, hat das vielleicht auch eine Zukunft, dann weiterzugehen. Wir sind jetzt erstmal bemüht und wir sind in ein tiefes Tal gefallen. Für alle, die länger die Tour de France verfolgt haben, wir hatten mal 7 Millionen Zuschauer. Und viele haben wir verloren, weil sie bitter enttäuscht wurden. Und die Leute kann ich durchaus auch verstehen. Und dann sind wir auf ein Niveau runtergegangen von 800.000, 900.000 und haben uns gefreut, wenn wir mal 1 Million hatten. Jetzt haben wir nochmal 500.000 mindestens draufgepackt und haben auch Tour de France-Etappen mit über 2 Millionen. Der Giro wird diesen Erfolg definitiv noch nicht haben. Und dazu muss man auch mal wirtschaftlich sagen, der Giro ist sehr teuer. Selbst wenn man nur mal Minutenpreise einkauft, um, das machen wir durchaus mal, samt sonntags in der Sportschau darüber zu berichten, dann wollen die es aber richtig haben. Ja, das verhindert sicherlich auch, dass man besser ins Gespräch kommt. Das ist nur mal so als Erklärung, die dazu kommt. Ich finde den Giro, und ich war auch schon da, total faszinierend. Das ist bei mir als Live-Reporter sogar fast 20 Jahre her. Da lief die Deutschlandtour noch parallel zum Giro. Damals war das im Mai tatsächlich, und ich war so der Notnagel, und der ist dann runtergefahren zum Giro, und wenn die Deutschlandtour zu früh zu Ende war, durfte ich die letzten 10 Minuten vom Giro kommentieren. Ich fand das super, weil es ist so herrlich unkompliziert dort. Wenn man dort ohne Akkreditierung hinkommt und sagt, ich bin Televisione Tedesca, sagen die, alles klar, fahren Sie durch. Ja? Bei der Tour de France würden sie sagen, sind sie noch zu retten. Also ich liebe den Giro, ich würde es sehr gerne machen, aber momentan ist es noch nicht so weit, aber es ist ein Gedankengang auf jeden Fall wert.
Ja, Frage beantwortet, so gut es geht. Ich habe da hinten aber auch noch, kriegen das hin. Erstmal gehen wir ganz hier drüben hin, reicht das Mikro, Florian, soweit sind wir hier. Riesenhalle hier, wo kommst du her, wer bist du?
Hallo, ich bin Daniel aus Frankfurt. Frage an Fabian Wegmann. Wir haben gehört, U23-Rennen war dieses Jahr nicht auszurichten, aber wie sieht's aus mit dem Frauenrennen?
Ja, die Überlegungen sind immer da. Gar keine Frage. Wir müssen, Florian hat es gerade angesprochen, das ist überall auch finanziell eine Sache. Man muss so Rennen stemmen. Frankfurt abzusperren wird nicht günstiger jedes Jahr. Deswegen sind wir auch darauf angewiesen, auch mehr Jedermänner zu generieren. Das haben wir geschafft dieses Jahr, absoluter Rekord, über 12.000. Das ist wichtig für uns, dass wir fortbestehen können, überhaupt als Rennen. Und dass wir auch Nachwuchsrennen weiter machen können. Aber wir überlegen trotzdem, wie wir das irgendwann hinkriegen, ein Frauenrennen zu machen. Da sind wir auf jeden Fall dran. Wir haben jetzt mit Franziska Koch auch gesehen, das ist durchaus auch... wir wussten mal vorher, dass das Potenzial bei den Frauen auch da ist. Aber wir müssen halt gucken, dass wir das hinkriegen. Aber es muss auch bezahlt werden. Und wir brauchen auch Sponsoren dafür. Und das ist auch ein Appell hier, wenn einer ein bisschen Geld über hat, kann er das gerne.
Wir legen vorne einen Beutel aus, wenn er was reinwerfen will.
Und die Einschaltquoten spielen da auch natürlich eine Rolle. Und man kann das nicht aus dem Boden stampfen. Man kann nicht einfach sagen, so das machen wir jetzt irgendwie, sondern irgendwo muss das Geld herkommen. Ich kann versprechen, dass das ein Thema ist, aber auch das U23-Rennen auch wieder. Das war sehr schade, ich bin das auch oft gefahren, aber wir arbeiten da dran.
So, 2, 3 Fragen machen wir noch. Ich sehe dich hier vorne, aber ich habe da hinten war noch zuerst jemand. Ich renne da mal schnell hin, geht alles von der Zeit ab hier, kämpfe durch die Menschenmassen und komme an bei
Florian, auch gebürtig aus dieser Stadt hier. An Georg Zimmermann nochmal die Frage, um aufzugreifen, diesen Doppelstart Giro und Tour. Fändest du das für dich attraktiv oder sagst du, bleib mir damit gestohlen?
Wenn, dann könnte ich mir Tour und Vuelta vorstellen, weil bei der Tour hat man schon Druck und auch mache ich mir auch selber und will da auf bestem Niveau ankommen. Und wenn man sich halt schon auf den Giro vorbereitet, geht man ein bisschen mit einer Ungewissheit und ein bisschen mit halt einer Vorbereitung, die man jetzt so nicht so besonders kennt, da zur Tour de France. Aber was ich mir eigentlich einerseits gut vorstellen könnte, andererseits aber auch nicht, wäre nach einer Tour einfach, wenn man da dann seinen Soll erfüllt hat und gut gefahren ist, einfach ohne Druck und einfach es auf sich zukommen lassen und dann zur Vuelta zu versuchen, einfach mit sein Bestes da nochmal zu geben, das könnte ich mir besser vorstellen. Aber was mir auch jedes Jahr nach der Tour de France einfällt, ist, dass man immer gut Interviews geben kann, was man alles vorher und nachher und fahren kann. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass man nach jeder Grand Tour auch echt mal Lust hat, einfach die Beine hochzulegen und mal durchzuschnaufen. Und ich glaube, das ist einem auch vergönnt. Eine Grand Tour ist wirklich eine Riesenschinderei. Ich habe echt Respekt vor jedem, der das 2 oder eventuell sogar 3-mal im Jahr macht, weil ich hatte die Ideen auch schon alle im Winter und wurde auch mal mit den sportlichen Leitern gefragt, wie es aussieht. Aber jedes Mal, wenn ich in Paris eingefahren bin, war mir eigentlich nicht danach. In 4 Wochen wieder.
Aber ich fände ja Doppelstart Tour de France und Deutschlandtour cool.
Das kriegt man in 4 Tage, kann man immer noch mal.
Prolog in Hessen übrigens, in Bad Orb, ja.
Und es war eine Zusage, hast du gehört, Fabian?
Ja.
Er hat gesagt, kriegen wir hin. So, hier vorne ist das gelbe Trikot, ein Mann mit gelbem T-Shirt und mit weißen Socken und roten Punkten drauf. Das ist schon mal sehr gut. Wer bist du, wo kommst du her?
Ich bin Kai aus Frankfurt und würde gerne den Georg fragen, ob er sich schon auf den Tour de France Start in Berlin 2029 freut.
Gute Frage.
Ja. Die Radsportwelt dreht sich schnell. 2029 hört sich weit weg an. Also sollte das tatsächlich behandschlagt werden, wäre das eine Riesensache für Düsseldorf, weil bin ich leider ein paar Jahre zu spät eingeklickt in den professionellen Radsport. Wenn ich dafür hier nochmal werben könnte, dann an den Berliner Senat. Ich wäre dabei.
Wir hatten ja vorhin in unserer Live-Übertragung einen Vertreter dieser Initiative, Andreas Prokop. Den haben wir kurz mit reingenommen in unsere Sendung, um mal abzugleichen. Wie sieht's denn aus? Er klang eigentlich relativ optimistisch. Und weil ich ja wusste, dass er zu uns kommt, haben wir ihm ein paar Bilder vorbereitet. Und zwar vom Grand Départ 1980. Er war ja hier in Frankfurt. Berliner Straße ist da oben. Da ging der Prolog lang. Ja, mit Bernard Hinault und Didi Thurau. Eine Riesenpräsentation in der Festhalle. Die Tänzerin Marlene Scharell hat eröffnet. Es war Wahnsinn, ja, der absolute Hammer. Und man muss sich das mal belegen. 1977, klar, weiß jeder, Didi Thurau im gelben Trikot. 3 Jahre später hat die Stadt Frankfurt das Ding hier nach Frankfurt geholt. Kostete auch ein bisschen was, nehme ich an. Aber es wurde auch übrigens durch viele Sponsoren abgedeckt. Und die wird das natürlich brauchen, dieses Unternehmen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Und ich finde das auch einen spannenden Bogen nochmal zurück. 1987, den Grand Départ in Berlin damals, in West-Berlin. Auch wie die Menschen aus Ost-Berlin rübergeschaut haben, über die Mauer, ja, auf dieses Event geblickt. Da habe ich mit Rick Zabel drüber gesprochen, weil sein Vater Erik ja in Ost-Berlin damals aufgewachsen ist. Also ich finde das ein wahnsinnig spannendes Thema und ich kann genauso wie bei Olympia immer nur appellieren, mein Gott, lasst uns was veranstalten.
Ja, wir werden das, ich bin hier hinten übrigens im hinteren Feld, wir werden das bei unserer beim Live-Tourfunk in Erfurt auch besprechen, weil das ist ja dann auch die Region, wo es auch lang gehen soll. Eine Frage haben wir noch hier aus dem Publikum. Wer bist du, wo kommst du her?
Christoph aus Altenstadt. Eine Frage zu einem Fahrer, der leider heute hier ja gefehlt hat, Florian Lipowitz. Was denkt ihr, was ist dieses Jahr möglich? Kann er das Podium wiederholen bei der Tour de France?
Holger, du warst lange nicht mehr dran. Du kennst dich auch ganz gut aus, glaube ich.
Er kann, also er, natürlich kann er. Es ist jetzt immer schwer, am Reißbrett nach den Frühjahrsrennen zu sagen, da gibt's eine Hackordnung am Berg, 1, 2, 3, 4, 5. Dann wäre er wahrscheinlich nicht 1, 2, 3, weil es jetzt Paul Sexas gibt und weil es immer noch Jonas Vingegaard gibt und diesen Slowenen und auch noch Isaac Del Toro, vor dem ich immer warnen möchte. Der hatte jetzt kein gutes Frühjahr, ist jetzt irgendwann gestürzt. Baskenland-Rundfahrt, glaube ich, aber was der im Herbst gefahren ist, und der war übrigens auch einer, der bei der WM auf einem schweren Kurs, Georg war dabei, dem ging es an dem Tag nicht so gut in Kigali, wie man die anderen auch, der ist ihm aber gefolgt. Und die sind jetzt Teamkollegen, aber da wollen wir mal schauen, wie die zusammen agieren. Also normalerweise, wenn wir jetzt so eine Rangliste aufstellen würden, dann wäre er wahrscheinlich auf Platz 5 oder so. Das Problem, oder die gute Nachricht ist, das wäre er voriges Jahr auch gewesen. Um diese Zeit, da hätte man auch gesagt, ja, aber Evenepoel und natürlich Almeida, die sind natürlich noch schneller als er. Und bei der Tour, wenn er Fünfter wird, ist schon super. Da kann bis dann so viel passieren und deswegen klare Antwort, ja, es wird möglich sein. Es wird immer noch spannend sein, wie Remco Evenepoel mit ihm fährt. Das hat jetzt im Frühjahr sehr gut geklappt. Die Tour könnte auch da nochmal anders werden, das muss man dann schauen. Aber das Potenzial, das sieht man jetzt bei all diesen Rundfahrten, die er absolviert hat, jetzt gerade in dieser Woche in der Schweiz. Er ist am Berg definitiv einer der 5, 6 Weltbesten aktuell.
Und was man auch immer noch mal sagen muss, selbst Platz 5 wäre ein super Ergebnis bei der Tour. Ne? Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass es jetzt jedes Jahr so läuft. Da kam auch eine Menge zusammen im vergangenen Jahr. Platz 3, alles super, heißt aber nicht, dass es jetzt jedes Jahr so gut läuft. Und wenn es am Ende Platz 5, 6, 7 wird, vielleicht ein Etappensieg dazu oder so, auch das ist ja möglich, dann in so einer Konstellation wäre das auch eine Riesentour. Ne? Also da dürfen wir nicht vermessen werden.
Könnte ich auch Georg machen, ne?
Schließt das ja auch nicht aus. Ja.
Oder Platz 7?
Auch. Ein Etappensieg.
Ja, das. Ah, da, komm, eine machen wir noch hin. Dann ist aber Schluss. So, ich reil. Ich bin.
Ich glaube, Georg muss auch mal was essen. Noch.
Ja, eben. Wir machen. So, eine Frage noch. Ganz am Ende des Raumes. Wer bist du?
Gude. Ich bin der Florian aus Rossbach. Und Frage an den Georg. Der Max Walscheid hat kürzlich erzählt, dass er im Rennen gar keine Wattzahl auf dem Radcomputer anhat. Hat mich jetzt als Amateur verwundert, aber seine Begründung war eigentlich schlussfolgernd. Hast du oder guckst du im Rennen auf deine Wattwerte, auf deine Herzfrequenz oder fährst du so, wie sich dein Körper fühlt? Und Anschlussfrage, wie viel Watt hast du denn heute getreten auf dem Zielsprint?
Oder Watt?
Mittlerweile fühle ich mich eigentlich gut genug, dass ich meine Schwelle und alles wirklich auf, oder meine Watt auf, ich würde sagen, 20 Watt genau schätzen kann. Oft spiele ich das Spiel im Training und im Rennen, dass ich mir so überlege, wie fest trete ich gerade auf die Pedalen, dann überlege ich mir eine Zahl und dann schaue ich runter und die ist nie weiter weg als 20 Watt. Und das ist dann auch so wie so ein Abgleich, wie gut die Form und wie gut die Beine sind. Wenn ich überlege, so sind es gerade 400 oder 420 Watt, irgendwas in der Range, und dann stehen 450 drauf, dann weiß ich, dass heute ein guter Tag ist. Und wenn aber nur 370 am Kastel stehen, dann kann man sich darauf einstellen, dass das hinten raus eine Schinderei wird. Aber wie gesagt, mittlerweile spüre ich mich gut genug, dass ich das nicht mehr groß brauche. Gegen Anfang meiner Karriere, als die Powermeter rauskamen, war es eine Riesenhilfe, dass man da einfach mal reinkommt und dann Gefühl dafür bekommt. Vor allem an langen Bergen, dass man sich halt unten rein ein bisschen paced. Da habe ich gegen Anfang meiner Karriere richtig große Erfolge mitgemacht, oder habe ich halt echt gemerkt, dass das mir weitergeholfen hat, als ich meinen ersten Powermeter bekommen habe. Aber ja, mittlerweile spüre ich mich gut genug.
Und jetzt wünschen wir dir alle, dass du die nächste Woche gar keine Wattzahlen auf deinem Fahrrad treten musst. War ganz toll, dass du hier noch hergekommen bist heute Abend, auch wenn es lange geplant war. Aber ey, Frankfurt-Sieger und danach direkt zu uns, das war mega. Schön, dass du da warst. Herzlichen Danke. Glückwunsch nochmal an Georg Zimmermann. Das war der Tourfunk live aus Frankfurt mit Fabian Wegmann, mit Florian Nass, mit Michael Ostermann, Holger Gerska. Ich bin Moritz Kasselet. Mega, dass ihr hier wart. Ganz toll, mal so ein persönliches, direktes Feedback zu kriegen. Wir sitzen ja sonst immer so in unseren Studios und Kämmerlein und reden auf uns ein und so und haben das Gefühl, okay, es kommt ganz gut draußen an, weil wir viel Resonanz haben, aber das mal so direkt zu bekommen, ist echt schön. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr da wart. Tut uns den Gefallen, bewertet uns gerne, empfehlt uns weiter, abonniert uns. Und dann bleibt uns hoffentlich treu. Herzlichen Dank.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.